Live on Tape. Der Podcast kurz vor der Nacht. Präsentiert von Gregor Elsbeck.
Schon wieder 23 Uhr, meine Damen und Herren, und damit herzlich willkommen am Dienstag, wie immer live aufgezeichnet aus einer noblen Wiesbadener Altbauvilla. Und wahrscheinlich wird auch die heutige Sendung wieder nach 23 Uhr online gehen, denn die Aufzeichnungszeit ist heute noch später als gestern, denn ich hatte ihn ja schon angekündigt, auch heute Abend würde ich wieder auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt unterwegs sein. Und so war es auch, und aufgrund des Regens, der dahinter ja noch herrschte, und aufgrund einer leichten Bahnverspätung bin ich dann eben noch später zurückgekommen als gestern. Ja, so ist das. In diesen Adventstagen, meine Damen und Herren, da kann ich nun mal nichts dran ändern. Ja, auf sowas kann und will ich nicht verzichten, auf die Sendung aber genauso wenig. Deshalb muss man irgendwie beides unter einen Hut kriegen. Heute übrigens die Erkenntnis Nummer 1 vom Weihnachtsmarkt: von Reibekuchen würde man angeblich tierisches Sodbrennen kriegen. So sagte es heute ein Marktbesucher, der an einem Stand neben mir stand, ja, deswegen heißt es ja auch Stand, ja. Also ich habe nichts von Sodbrennen gemerkt, weder heute noch gestern nach Reibekuchen, und ich bin eigentlich schon relativ anfällig für Sodbrennen, ja. So, und dann muss ich nochmal was von gestern nachreichen. Da gab es nämlich am Reibekuchenstand einen Mann aus Norddeutschland, der meinte, dort wäre es ja üblich, den Reibekuchen mit Zimt und Zucker zu würzen. Ja, da kriegt der Wortteil Kuchen dann nochmal eine ganz besonders starke Gewichtung, meine Damen und Herren. Ob es nun Kartoffeln sind oder nicht, das scheint im Norden niemanden zu jucken. Und nachdem ich ja gestern die Wildbratwurst hatte, war es heute die Pfälzer Grobe, ja. Und damit war keine Mitarbeiterin vom Stand gemeint, sondern wirklich die Bratwurst. Die war aber nicht so gut wie die Wildbratwurst von gestern. Das muss ich dazu sagen. Also wild schmeckt mir dann doch etwas besser. So, was mir auch sehr gut schmeckt, sind die Teilnahmezahlen an unserem Gewinnspiel, meine Damen und Herren, an unserem Adventsgewinnspiel, vor allem bei Instagram, auf unserem ja ohnehin schon absurd erfolgreichen Instagram-Channel. Da geht die Post ab unter dem Post zu unserem Gewinnspiel. Und Sie können da natürlich auch immer noch mitmachen. Eine Woche dauert es insgesamt bis kommenden Dienstag, wenn wir ebenfalls auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt dann unsere Spezialsendung zum Staffelfinale, das gleichzeitig das große Jahresfinale ist, dann aufzeichnen werden. Und Sie können bei unserem Adventsgewinnspiel einen 23 Euro Amazon-Gutschein gewinnen und müssen dafür nur eine Frage richtig beantworten, die da lautet: Was können angehende Weihnachtsmänner bei dem in Podcast-Folge 108 vorgestellten Workshop nicht lernen? Ist es A, das Verhalten bei einer Enttarnung, B, den Umgang mit gerissenen Säcken, oder C, das Rutschen durch einen Kamin? Wenn Sie es wissen, wenn Sie Folge 108 gehört haben oder einfach auch nur gut lesen können, weil Sie die ganzen Kommentare unter dem Instagram-Post gelesen haben, meine Damen und Herren, die es vielleicht richtig verraten, vielleicht aber auch nicht. Manchmal trügt die Masse ja auch. Dann schreiben Sie uns, meine Damen und Herren, entweder direkt bei Instagram per Direktnachricht oder unter diesem Post oder eben per E-Mail können Sie auch teilnehmen, info@schonwieder23uhr.de, oder Sie nutzen das Kontaktformular auf unserer Homepage schonwieder23uhr.de, und unter allen richtigen Einsendern werden wir dann den Gewinner oder die Gewinnerin auslosen am 19. Dezember in unserer Aufzeichnung der letzten Sendung dieser Staffel, die dann am 22. Dezember ausgestrahlt wird. Ich hatte übrigens gestern, glaube ich, fälschlicherweise als Versprecher mal irgendwann September oder so gesagt, also es war auch nicht schlecht. So, Gut, das also nochmal zu unserem Gewinnspiel. Also seien Sie dabei und machen Sie da noch mit. Und jetzt gehen wir auch schon direkt rein in die heutige Nachrichtenlage und beginnen mit einem Jubilar, der heute 60 Jahre alt wurde und auf den Namen Smiley hört. Ja, das beliebte Lächelsymbol ist heute 60 Jahre alt geworden, am 12.12.2023. Smileys peppen unsere Chats auf und bringen Emotionen in eine Kurznachricht. Dabei ist ihr Vorläufer gar keine Erfindung der digitalen Welt. Ein gelber Kreis, darin zwei Punkte und ein Halbkreis. Und schon ist das weltberühmte Smiley geboren. Das Smiley, heißt es nicht der Smiley? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Erfinder Harvey Ball will nicht viel Schnickschnack, eine Nase hält er für überflüssig. Seit der Geburt dieser Idee vor 60 Jahren, der exakte Tag seiner Erfindung ist nicht bekannt, aha, wird das also doch nicht unbedingt am 12.12., wäre ja schön gewesen vom Datum her, wird das Symbol auf Albumcover, T-Shirts und Tassen gedruckt. Anbieter von Kommunikations-Apps lassen sich bis heute von dem Design inspirieren. Trotz dieser Beliebtheit bekommt der Erfinder nur ein geringes Honorar. Zum runden Geburtstag einige Fakten über das gelbe, lächelnde Gesicht. Ja, ich hätte aber mal gerne gewusst, was für ein Honorar er denn erhalten hat. Vielleicht lesen wir das da gleich noch. Der freischaffende Künstler Harvey Ball wird im Jahr 1963 beauftragt, ein lachendes Gesicht für ein Versicherungsunternehmen zu entwerfen. Dieses soll auf Anstecknadeln, Karten und Poster gedruckt werden. Das Ziel ist, Angestellte während ihrer Arbeit zum Lachen zu bringen. Ball macht sich an die Arbeit. Er zeichnet einen Kreis, malt ihn gelb aus und setzt zwei Punkte, die Augen und einen Halbkreis, den Mund hinein. Keine 10 Minuten später ist das Smiley fertig gewesen. Das Unternehmen verteilt 100 Smiley-Anstecker an ihre Mitarbeiter. Das gelbe Gesicht kommt gut an, deshalb bestellt das Unternehmen weitere 10.000 Stück. Bis 1971 werden mehr als 50 Millionen verkauft. Das Smiley wird zu einem weltweit bekannten Symbol. Und was hat Erfinder Ball davon? Finanziell zumindest nicht so viel, denn jetzt kommt es. Er meldet nie eine Marke oder ein Urheberrecht für das Design an. Ja, das ist natürlich schön blöd. Für die ganze Kampagne bekommt er damals lediglich 240 US-Dollar und ist an weiteren Gewinnen nicht beteiligt. Mittlerweile gibt es unzählige Produkte mit dem Gesicht zu kaufen, von Tassen über T-Shirts bis hin zu Bettwäsche. Bands wie Nirvana nutzen es etwas abgewandelt als eine Art Logo und viele Menschen verewigen es als Tattoo auf ihrer Haut. Ja, haben Sie das schon mal gesehen, meine Damen und Herren? Also man sieht ja viel als Tattoo, aber ein Smiley habe ich da jetzt noch nie gesehen. Wenn Sie einen auftätowiert haben, dann schicken Sie mir ein Foto über unseren absurd erfolgreichen Instagram-Channel und machen Sie gleich noch beim Adventsgewinnspiel mit. Harvey Ball jedenfalls gründet 1999 das Unternehmen World Smile. Dieses organisiert unter anderem den World Smile Day, den Welt-Emoji-Tag. An dem Tag wird Geld für die Harvey Ball Smile-Stiftung gesammelt, die sich für Kindeswohl einsetzt. Dieser Tag findet jährlich am ersten Freitag im Oktober statt und das Motto lautet: Tu etwas Gutes, hilf einem Menschen zu lächeln. Also das, Mr. Ball, versuchen wir hier mit dem Podcast so schon jeden Abend. Dafür brauchen wir kein Smiley und auch nicht Ihre Stiftung, aber trotzdem ja eine nette Idee. Nicht rund und auch nicht gelb, aber dennoch lächelnd kommt ein Smiley auf einem etwa 4000 Jahre alten Tonkrug daher. Im türkischen Karkamis, nahe der syrischen Grenze, graben Forscher den Krug aus der Hethiterzeit aus. Darauf zu sehen, zwei Augen und ein gebogener Mund. Der Fund gilt als das bislang älteste Smiley, also dass immer gesagt wird, das älteste. Das Smiley, da müssen wir gleich nochmal nachgucken, wie der leitende Archäologe Niccolò Marchetti 2017 anmerkte, war das Gefäß für ein süßes Fruchtgetränk bestimmt gewesen. Bereits im Jahr 1862 können Leser der New York Times wohl zum ersten Mal ein Smiley in der Form des Zwinker-Smileys in der Zeitung finden, in einem Artikel über eine Rede des Präsidenten Abraham Lincoln. Na, gucken Sie mal an, schon Lincoln wurde hier angezwinkert. Ein Tippfehler, Experten merken an, dass Zeitungstexte seinerzeit aus einzelnen Matrizen gesetzt wurden. Flüchtigkeit sei also eigentlich auszuschließen. Historiker untersuchen, wie Mitte des 19. Jahrhunderts Semikolon und Freizeichen verwendet wurden. Ein übereinstimmendes Urteil, ob es sich im Lincoln-Text wirklich um ein Zwinkern gehandelt habe, gibt es bislang nicht. Das wollen wir auch mal für Lincoln nicht hoffen. Das Lincoln-Zwinkern, meine Damen und Herren. Also auch das ganz interessant. Aber das Smiley, das gucke ich jetzt mal wirklich nach, meine Damen und Herren. Mal hier wieder live on tape googeln. Das kennen Sie ja mittlerweile, eine gute Tradition von uns. Smiley, der oder das, sehen Sie, ist nämlich beides richtig. Und wir würden doch mal lieber vom Sprachempfinden sagen, der Smiley. So, also auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum 60. Das kann man nicht anders sagen. Und wo wir gerade schon bei Zeiten sind, da sind auch die Fristen nicht weit. Und Sie wissen ja, es gibt ja eigentlich eine Frist, diesen alten Führerschein in den neuen umzutauschen. Früher war der Führerschein ja mal der richtige Lappen, wortwörtlich genommen. Und jetzt ist es nur noch die kleine Scheckkarte mit EU-Logo. Und der Lappen sollte ja eigentlich weg. Der sollte eigentlich, glaube ich, bis Ende diesen Jahres, wenn ich es richtig weiß, muss ich aber gleich hier nochmal reinlesen, ungültig werden. Und jetzt hat man aber zumindest in Nordrhein-Westfalen noch länger Zeit, den alten Lappen in die neue Karte umzutauschen. In NRW sind zahlreiche Kommunen nämlich Opfer eines Hackerangriffs geworden. Für Bürger wurden wichtige Fristen dementsprechend verlängert. In den mehr als 70 von einem Hackerangriff betroffenen Kommunen in NRW ist die Frist für den Umtausch der alten Führerscheine um ein halbes Jahr verlängert worden. Betroffene Führerscheininhaber der Geburtsjahrgänge 1965 bis 70 hätten dort nun bis 19. Juli 2024 Zeit, teilte das NRW-Verkehrsministerium am heutigen Dienstag in Düsseldorf mit. Sehen Sie, also eigentlich, wie gesagt, ist es zum Ende dieses Jahres auslaufen müssen. So wie übrigens viele Fahrer, die noch so einen Führerschein haben, auch. Ja, das sind ja dann wieder die Senioren, die für Unfälle sorgen auf Deutschlands Straßen. Aber die dürfen jetzt noch ein halbes Jahr weiterfahren mit ihrem alten Lappen in der Tasche. Wunderbare Sache in NRW. Der Umtausch der Führerscheine ist in den betroffenen Kommunen zurzeit nicht möglich, weil das Computersystem der Behörden lahmgelegt ist. Betroffen sind der Hochsauerlandkreis, der Märkische Kreis, der Rheinisch-Bergische Kreis sowie die Kreise Olpe, Soest und Siegen-Wittgenstein. Na, herzlichen Glückwunsch in diese Kreise. Das Ministerium rät betroffenen Autofahrern, eine Kopie der Verfügung mitzuführen, mit der die Frist verlängert wird, sobald diese online verfügbar ist. Aber auch das kann natürlich noch ein paar Monate dauern, denn auch die könnte ja eventuell von einem Hackerangriff gehackt worden sein. Diese Seite, auf der man die verlängerte Verfügung ausdrucken kann, meine Damen und Herren, also das ist dann quasi ein Teufelskreislauf. Die alten rosa Führerscheine von Personen, die zwischen 65 und 70 geboren sind, werden in allen anderen Kommunen am 19. Januar 2024 ungültig. Inhaber der alten Führerscheine müssen den neuen EU-Führerschein beantragen. Wer 1971 oder später geboren wurde und einen Führerschein hat, der bis zum 31. Dezember 1998 ausgestellt wurde, hat noch bis 19. Januar 2025 Zeit. Die Bearbeitung kann 8 Wochen in Anspruch nehmen. Wenn es einen Hackerangriff gibt, allerdings auch da wieder ein halbes Jahr. Meine Damen und Herren, wir sind hier schließlich in NRW. Wobei sowas hätte mich jetzt auch beispielsweise in Berlin nicht gewundert. Ja, das liegt ja dann alles auf Augenhöhe. Und da kann man dann wieder nur mit einem Zwinker-Smiley reagieren. Ja, so passt das alles ganz gut zusammen. Dann gehen wir gleich rüber, meine Damen und Herren, nach New York, wo ein Lotto-Fan mit Rubbellosen zum zweiten Mal ein Millionen-Jackpot geknackt hat. Wie er das angestellt hat, das verrate ich Ihnen nach einem Tässchen frisch gezapfter koffeinhaltiger Apfelschorle. Wohlsein. Wunderbar. Heute hatte ich übrigens auf dem Weihnachtsmarkt sogar eine Flasche Wasser dabei, aber der Witz ist, dass man da relativ selten draus trinkt, ehrlich gesagt. Ja, man isst da, dann läuft man zwischen den Ständen hin und her und dann kommt man schon zum Glühwein. Während man den trinkt, trinkt man eh kein Wasser. Ist ja nicht so wie im Restaurant, wenn man Wein bestellt und dann man noch das Gläschen Wasser dabei hat. Ja, also das sind so eigene Gesetze irgendwie auf dem Weihnachtsmarkt. Also die Empfehlung, die ich Ihnen da gestern so wohlfeil abgegeben habe, konnte ich heute zumindest selbst nicht einhalten. Das muss aber nächsten Dienstag, wenn wir da unsere Sendung aufnehmen, auf dem Weihnachtsmarkt anders werden. Da kann ich ja nicht die ganze Zeit durchquatschen, und im besten Fall mal Glühwein trinken. Den werde ich zwar auch trinken während der Sendung. Und übrigens habe ich heute versprochen, ein Lumumba werde ich da mal probieren. Sie wissen, diesen Kakao mit Rum drin und Sahne drauf, ja, den werde ich mal live on tape in der Sendung trinken, am Dienstag beziehungsweise dann ja eben am Freitag, wenn sie ausgestrahlt wird. Und ich kann auch nur noch mal sagen, wenn Sie in Mainz, Wiesbaden und Umgebung wohnen, dann kommen Sie ruhig am Dienstagabend ab 18 Uhr auf den Mainzer Weihnachtsmarkt. Eventuell treffen wir uns ja dann und dann kommen Sie auch in die Sendung. Ja, da werde ich Sie befragen und dann schauen wir mal, was dann aus Ihnen wird. So, zurück nach New York. Viele träumen davon, einmal im Leben die Lotterie zu gewinnen. Ein New Yorker hat nun zum zweiten Mal den Jackpot geknackt und kann es nicht fassen. Ein Mann aus Brooklyn hat zum zweiten Mal in 2 Jahren 10 Millionen Dollar in der Lotterie gewonnen, berichtet das Magazin People. Wayne Murray gewann das Geld durch Rubbellose, die er in ein und derselben Tankstelle kaufte und einlöste. Also in die Tankstelle müssen wir auch mal alle ganz schnell, meine Damen und Herren. Vielleicht gewinnen wir dann ja die dritte Tranche von 10 Millionen. Im August 2022 erzielte Murray seinen ersten Millionengewinn durch ein Rubbellos. Er entschied sich nach beiden Gewinnen, dass ihm die Summe in einer einzigen Zahlung von 6.122.400 Dollar ausgezahlt werden soll. Trotz des ursprünglichen Gewinns von 10 Millionen blieben am Ende nach dem Abzug von Steuern nur gut 6 Millionen übrig. Also das ist dann eben diese Summe, die er sich da in einer einzigen Zahlung auszahlen ließ. Denn es ist ja in Amerika anders als in Deutschland, wo Lottogewinne steuerfrei sind. In Amerika werden sie besteuert. Das muss man immer dazu wissen. Über seinen ersten Gewinn sagte Murray gegenüber den Lotteriebeamten: „Es fühlt sich sehr demütig und befreiend an." Nach seinem zweiten Gewinn sagte der Verkäufer der Tankstelle Hassan Nabil der New York Post: „Zweimal in Folge, ist das zu glauben? Ich kann gar nicht begreifen, wie das möglich ist." Der Verkäufer erklärt, ihn reizt das Spiel. Also den Gewinner, Mr. Murray, nicht unbedingt den Verkäufer. Ihn reizt das Spiel, deswegen kommt er weiterhin, obwohl er schon gewonnen hat. Ja, und das wäre ja eben die Kardinalfrage gewesen, nachdem man schon über 6 Millionen in der Tasche hat. Wieso spielt man dann unbedingt weiter Lotto, beziehungsweise auch diese Rubbellose? Die Gewinnchancen für das Rubbellosspiel seines zweiten Gewinns liegen laut New Yorker Lotterie bei 1 zu 3,64 Millionen, während sie für das Spiel seines ersten Gewinns bei 1 zu 3,53 Millionen liegen. Das sind aber deutlich höhere Wahrscheinlichkeiten als hier beim deutschen Lotto 6 aus 49 bzw. dem Euro-Jackpot. Sie wissen ja, da ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 140 Millionen. Also da ist es ja noch wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, wie wir alle wissen. Aber das sind doch hier super Wahrscheinlichkeiten in der New Yorker Lotterie. Da lohnt sich ja fast schon, das Flugticket zu kaufen und da mitzuspielen. Nabil beschreibt Murray gegenüber der New York Post als Stammkunden und charakterisiert ihn als freundlich und großzügig. Ja, mit dem Geld im Rücken kann man das auch sein. Trotz seines plötzlichen Reichtums komme er weiterhin regelmäßig vorbei. Nabil sagt, er hätte wegziehen können. Geld verändert viele Menschen, doch er ist immer noch der gleiche nette Kunde. Ja, aber wieso soll man denn auch wegziehen, wenn man in Brooklyn wohnt? Also da hat man es doch schon gut, ja. Gut, ist nicht jedes Viertel da gut, aber immerhin schon New York und Brooklyn, das muss man sich ja auch erstmal leisten können. Also Glückwunsch an Mr. Murray nach New York und einen Glückwunsch kann man der Tochter von Markus Söder nicht gerade übermitteln. denn die hat mit ihrem Photoshop-Fauxpas ganz schön Groll auf sich gezogen und muss sich dafür jetzt rechtfertigen. Spott und Häme im Netz. Gloria Sophie Burkant geriet jüngst in die Schlagzeilen, weil sie ihr Gesicht stark retuschiert hatte. Jetzt bezog die Tochter von Markus Söder Stellung dazu. Die Ein Herz für Kinder-Gala besuchte Bayerns Ministerpräsident Söder gemeinsam mit seiner Tochter Gloria Sophie Burkant. Beide posteten im Anschluss an das wohltätige Event gemeinsame Fotos, allerdings mit einem Unterschied. Die Bilder, die die 24-Jährige veröffentlicht hatte, waren stark bearbeitet gewesen, wofür sie viel Kritik und Spott bekommen hatte. Dazu äußerte sie sich jetzt. Einige User hatten über die retuschierten Aufnahmen, die Gloria Sophie Burkart auf ihrem Instagram-Profil geteilt hatte, geschrieben, dass sie kaum wiederzuerkennen sei. Ich sehe zwei verschiedene Menschen, lautete beispielsweise ein Kommentar. Jetzt reagierte Gloria Sophie mit einem Statement, in dem sie offen einräumte, ihre Fotos bearbeitet zu haben. Das macht ihr Vater ja auch meistens, der rückt sich da ja eh gerne ins rechte Licht, das hat sie einfach so von ihm gelernt. Da kann man dem Kind ja kaum einen Vorwurf machen. Dazu teilte sie unbearbeitete Fotos eines Shootings, auf denen sie ungeschminkt zu sehen ist, betonte aber im gleichen Zug, dass es in den vergangenen 40 Jahren in der Branche eben auch üblich sei, Fotos zu bearbeiten. Na, Gloria Sophie, ich weiß ja nicht so recht. Also seit 40 Jahren, es gab zumindest mal vor 40 Jahren noch kein Instagram und kein Photoshop, wo man das mal eben so leicht hätte bearbeiten können. Da kann ja dein Vater ein Lied von singen, frag den mal danach. Obwohl, nee, sowohl Farben als auch Hintergründe wurden oft angepasst, nicht nur in meinen Bildern, sondern auch in der Darstellung von Schauspielern in Filmen, schrieb sie. Ja, das muss sie ja wissen, hat sie ja alles noch am eigenen Leib miterlebt, ne? Es sei frustrierend, dass in Deutschland Menschen wie Models, Schauspieler, Sänger oder Influencer grundlos diskriminiert werden würden, weil jedes Detail diskutiert wird. Wir haben gerade andere Probleme auf dieser Welt, als über ein bearbeitetes Foto zu reden, fasste sie abschließend zusammen und ergänzte, fokussiere dich auf dich selbst und sei glücklich. Ja, das hat sie ebenfalls von ihrem Vater übernommen, würde ich sagen, ja. Fokussiere dich auf dich selbst. Nie hat Söder etwas anderes gemacht. Für die ehrlichen Worte bekam die Influencerin positive Rückmeldungen von ihren Followern. Die Leute werden immer irgendetwas auszusetzen haben, lass dich davon nicht unterkriegen. Oder tolle Worte ist unter anderem in der Kommentarspalte zu lesen. Also das habe ich jetzt hier bei unserem Instagram-Channel noch nicht gelesen, meine Damen und Herren. Unter unserem Gewinnspiel-Post können Sie mir ja da auch mal schreiben, ja. Das muntert mich ungemein auf, aber nein, Quatsch, das brauchen Sie nicht. Ich bin da ja nicht so labiler Natur wie die Tochter von Markus Söder. Wieso ist sie das eigentlich? Müsste sie da nicht viel härter im Nehmen sein, was man so vom Vater gewohnt ist? Naja, offenbar nicht. So, und die beiden letzten Meldungen von heute, meine Damen und Herren, die sind nicht von heute, die muss ich aber trotzdem hier noch ganz schnell reinnehmen, weil die, ja, so wunderbar sind aufgrund eines Wortes beziehungsweise eines Namens, beziehungsweise eigentlich zweier Namen. Deshalb, als die mir hier untergekommen sind in der Recherche, habe ich gedacht, egal ob die schon ein paar Tage alt sind, die müssen hier noch rein in die Sendung. Und zwar wurde vor wenigen Tagen die Libelle des Jahres gekürt. Also falls Ihnen der Igel als Tier des Jahres nicht ausreicht, gibt es jetzt auch noch in jeder Tierkategorie sozusagen ein anderes Tier des Jahres. Und die Libelle des Jahres, das ist die Mond-Azur-Jungfer. Ja, die gibt es tatsächlich, die Mond-Azur-Jungfer, meine Damen und Herren. Was würde die eigentlich machen, wenn man sie mal schwängert, ja? Dann ist es keine Jungfer mehr, dann ist es die Mond-Azur-Mutter oder was? Die vom Aussterben bedrohte Mond-Azur-Jungfer ist die Libelle des Jahres 2024 im Übrigen schon, ja, schon vorausgekürt worden. In den vergangenen Jahren sind die Bestände dieser kleinen Libelle in Deutschland drastisch gesunken. Wie der Bund für Umwelt- und Naturschutz BUND am Freitag mitteilte, besonders durch die Auswirkungen des Klimawandels sei die stark gefährdete Libellenart akut vom Aussterben bedroht. Die Wahl der Mondart Azurjungfer solle darauf nun aufmerksam machen. Die blau-schwarz gefärbten Männchen und die größtenteils grün-schwarz gefärbten Weibchen zeichnen sich laut BUND durch ihre grüne Augenunterseite aus. Namensgebend sei eine halbmondförmige Zeichnung auf dem zweiten Hinterleibsegment der Männchen. Hatten wir eigentlich nicht das Wort Halbmond schon heute mal in der Sendung? Ja, wir erinnern uns zurück, der Smiley-Mund, meine Damen und Herren, wurde schon als Halbmond charakterisiert. Jetzt finden wir ihn auch noch auf dem Hinterleibsegment der Männchen, der Mond-Azurjungfer-Libelle. Laut BUND kommt die Mondazurjungfern in Mooren sowie flachen, nährstoffarmen Gewässern mit einer ausgeprägten aquatischen Vegetation vor, insbesondere im norddeutschen Tiefland. Da, wo man auch Kartoffelpuffer mit Zimt und Zucker würzt, meine Damen und Herren. Das wundert es einen gar nicht, dass da auch noch die Mondazurjungfer überleben kann. In Deutschland hingegen gäbe es die Kleinlibelle kaum noch, in Süddeutschland. Grund dafür seien die deutlich zurückgegangenen Lebensräume, starke Dürren, weniger Sauerstoff im Wasser durch höhere Temperaturen sowie Nähr- und Schadstoffe aus der Atmosphäre oder über intensive landwirtschaftliche Nutzung machen der Mondazurjungfer demnach das Leben schwer. Und ich glaube auch, das Vorkommen von Markus Söder und seiner Tochter Gloria Sophie machen da einiges her, meine Damen und Herren, beziehungsweise haben da starken Einfluss drauf, dass sich die Mondazurjungfer nicht weiter ausbreiten kann in süddeutschen Gefilden. Das muss alles irgendwie zusammenhängen. So, und die letzte Meldung für heute, die ist vom 1. Dezember. Der größte Eisberg der Welt bewegt sich nach Norden. Der eisige Koloss treibt zurzeit mit hohem Tempo durch die Westantarktis. Träfe er auf die Insel Südgeorgien, könnte das schwerwiegende Folgen haben und die lokale Fauna bedrohen. Es ist der größte Eisberg der Welt, der seit neuestem mit hohem Tempo durch das Antarktische Meer treibt. Der Koloss befindet sich seit etwa einem Monat auf rasantem Kurs Richtung Südgeorgien. Das berichten Forschende des British Antarctic Survey am 24. November auf X, ehemals Twitter. Der Eisberg von der Größe Mallorcas könnte auf der kleinen Inselgruppe Südgeorgien östlich der Spitze Südamerikas erheblichen Schaden anrichten. 7 Jahre lang stand er beinahe still. Warum bewegt er sich plötzlich so schnell fort? Die meiste Zeit hat er sich gar nicht bewegt. Er entstand 1986 bei einem der größten Schelfeisabbrüche der Geschichte. Damit ist er wenigstens nicht im Verdacht, die Titanic versenkt zu haben, wenn er erst von 1986 ist. Er brach neben mehreren anderen Eisteilen vom Filchner Schelfeis, der zweitgrößten Eisplatte der Antarktis, mit. Und war noch fest mit dem Meeresboden verbunden. Jetzt ist es aber eben nicht mehr der Fall. Deswegen kann er jetzt munter drauf lostreiben. Und was könnte er da für einen Schaden verursachen, meine Damen und Herren? Das steht hier leider nicht so ganz ausführlich drin, aber wenn er vor Südgeorgien auf Grund laufen würde, könnte er zumindest sehr viel Süßwasser freisetzen und die dort lebenden und brütenden Robben, Seevögel und Pinguine von ihren Nahrungsquellen abschneiden. Es sei jedoch auch möglich, dass er in mehrere Teile zerbreche, so die Forschenden. Also das heißt, wenn er da aufschlägt, wird auch die Mondazurjungfer dort nicht mehr überleben können. Und wieso erzähle ich Ihnen das überhaupt? Was ist daran so besonders, dass es hier in der Sendung vorkommt, meine Damen und Herren, dass dieser größte Eisberg der Welt jetzt da herumtreibt? Aufgrund seines Namens erzähle ich Ihnen das, denn der Name ist eine Bezeichnung aus Buchstaben und einer Zahl. Und der Eisberg heißt wie? Er heißt A23A. Ja, also das war der einzige Grund, wieso ich es hier reingenommen habe, meine Damen und Herren. Groß A 23, Klein A. Ja, das ist doch was, ne? Jetzt wissen Sie ein bisschen mehr über den größten Eisberg der Welt. Und mit diesem minimalen, aber doch gigantischen Wissensvorsprung entlasse ich Sie in die heutige Nacht und sage wie immer ab ins Bett, schlafen Sie gut und bis morgen Abend. Nacht.